das Vaterbild, Vaterschaft, nachdenken. Wir haben das letzte Mal schon geguckt, wie der David im Angesicht von Gott getanzt hat und wie Michael ihn dann verachtet hat. Deswegen. Und er denkt, ja, wie ist es dazu gekommen? Möchte ich da noch etwas tiefer graben mit uns? Und noch etwas mehr angucken, warum sie vielleicht ihn noch verachtet hat. Ja, noch kurz zu meinem Vater nach. Ich denke, mein Vater ist ja ist ein lieber Vater gewesen, aber viel abwesend in Gedanken noch. Er hat auch viel mit Minderwertigkeit zu tun gehabt. Er ist bis 5-jährig umgeschupft worden, weil ihn niemand wollte. Und er keine Eltern mehr hatte. Und nachher hat ihn jemand angenommen, eine Mutter, die recht streng war. Und ein Vater, der praktisch nichts gesehen hat. So, Bauerntee zusammen. Ja, das hat mein Vater geprägt. Und vielleicht habe ich wegen dem so viel Drang nach Freiheit. Auch. Ein freier Mensch zu sein. Das Vaterbild von Michael möchten wir heute angucken. Ich denke, wir fahren noch. Einfach noch ein bisschen weiter hier, wie sie praktisch wird. Ich glaube, der Vater Himmel möchte, dass unser Leben Stabilität bekommt. Er möchte nicht, dass ich mich heute gut fühle und morgen um mich denke, ja, keiner hat mich gern. Gott möchte nicht, dass ich heute eine Vater-Kind-Beziehung habe und zu ihm morgen um mich nehme. Er möchte, dass ich mich in ihm und durch ihn geborgen fühle. Er ist der, der uns so will, dass wir zu Neuem geboren werden können, dass ich mich geliebt weiss, und zwar bis in die Ewigkeit hinein. Leider aber ist unser Vaterbild ja oft so ganz anders geprägt. Und ich will darum heute ein bisschen stellvertretend dafür das Leben von Michael noch mal ein bisschen angucken. Die jüngere Tochter war das ja vom Saul. Und es hat mich sehr traurig gestimmt, weil es irgendwie für das Leben auch von vielen steht. Immer wenn Michal zitiert wird, liest man nur, Michal, die Tochter Saul, sah den König, da hier, oder? Michal, die Tochter Saul, sah den König David springen und tanzen vor dem Herrn und verachtete ihn in ihrem Herzen. Michal, Sauls Tochter, hatte darum kein Kind bis an den Tag ihres Todes. Das ist so das, was wir von der Michal wissen. Aber lasst uns mal ein bisschen früher anfangen. Wir lesen 1. Samuel 9, Vers 12. Saul war ein junger, schöner Mann und es war niemand unter den Israeliten so schön wie er, eines Hauptes länger als alles Volk. Und dann ist er zum König gesalbt worden, aber Mama ihn hat wollen riechen, hieß es in 1. Samuel 10, Vers 20 folgendes. Und sie suchten ihn, aber sie fanden ihn nicht. Und er hieß, so sie der Herr gefragt, wo ist er denn? Und er hat geantwortet, siehe, er hat sich bei dem Tross, also beim Gepäck vom Lager, hat er sich versteckt. Anscheinend hat der Saul mit Minderwertigkeit zu kämpfen gehabt. Er mag äußerlich gross und schön gewesen sein, aber innerlich war das nicht so gewesen bei ihm. Und wir könnten schon hier fragen, was ist bei seinem Leben schiefgelaufen? Und tragisch ist die Minderwertigkeit, die zieht sich dann durch sein ganzes Leben und sie holt ihn immer und immer um ihn ein. Michael erlebt ihren Vater ähnlich so und er um ihn ganz anders. Der Saul verspricht dem David nämlich seine ältere Tochter Merab als Frau, aber dann gibt er ihm sie gar nicht. Und dann lesen wir weiter in 1. Samuel 18, Vers 20. Michael, Sauls Tochter, hatte David lieb. Also sie war verliebt in ihn. Und als der Saul das vernahm, da war es ihm gerade recht. Denn er dachte, dann kann ich Michal benutzen, damit David umkommt. Und so macht er mit dem David den Handel und sieht, wenn du meine jüngere Tochter willst, dann verlangt er vom David, dass er gar nicht mehr zurückkommt. Aber der David kommt nicht um, sondern er bringt das Doppelte. Und schließlich heiratet der David Michal. Aber kurz darauf wollte der Saul den David umbringen. Und dann lesen wir in 1. Samuel 19, Vers 11. Saul sandte Boten zu Davids Haus, ihn zu bewachen, um ihn am Morgen zu töten. Doch Michal hat das dem David gesehen. Und sie hat ihn sogar durch das Fenster rausgelassen, Dass er fliehen konnte, ist auch noch eine verrückte Geschichte. Kennen wir auch noch von Paulus, hat er die Mauer gelassen. Michal schützt also den David vor einem sicheren Tod, weil sie ihn gern hat. Aber als nächstes lesen wir, wie der David sich andere Frauen nimmt. Was muss da jetzt im Herz von der Michal vorgegangen sein? Stell dir noch vor, sie ist verliebt, sie hat ihn wirklich gern, sie hat alles da für ihn. Und noch einige Zeit später lesen wir dann in 1. Samuel 25, 44, da hieß es, Saul aber gibt seine Tochter Michal, Davids Frau, Palti, dem Sohn des Laish aus Galim. Also, der Saul hat sie immer mehr weggenommen. Sein Minderwertigkeitsgefühl bricht um die Türe. Und um das dem Ausdruck zu geben, missbraucht er seine Tochter sozusagen wie eine Ware. Sie ist wie ein Spielball. Sie wird einfach benutzt, indem sie hin und her geschoben wird. Und der neue Mann, der heisst Palti. Und das ist jetzt interessant, das heisst Zuflucht. Jetzt erlebt irgendwie Michal zum ersten Mal in ihrem Leben eine Zuflucht. Und sie erlebt jetzt das Umgekehrte. Nämlich, dass der Mann sie wirklich gern hat. Aber später reist der David aus Machtgelüst und Machtansprüche, sie empalte um ihn weg. Denn es heisst dann in 2. Samuel 3, 14 bis 16, David sandte Boten zu Ischboschet, dem Sohn Sauls, und ließ ihm sagen, gib mir meine Frau Michal, die ich mir gewonnen habe mit 100 Vorhäuten. Und Ischboschet sandte hin und wies sie wegnehmen ihrem Mann Palti. Und er hieß noch, und ihr Mann weinte hinter ihr her bis Bahirum. Da ist er nachgesprungen, hat sie doch unbedingt behalten. Und ich glaube, irgendwann war Michal einfach so wie gewesen, dass sie David verachtet hat. Sie hat keinen Blick mehr für Gottes Sache. Ihr Leben ist zerstört worden durch angeblich gesalbte Männer. Von Gott. Und liebe Gemeinde, mich hat die Geschichte recht traurig gestimmt. Weil Michal hat David wirklich gern gehabt. Aber irgendwann ist ihr ein ganzer Schmerz gekommen. Der Schmerz über ihren Vater, der Schmerz über Davids Machtansprüche und das Schlimme, sie sieht auch Gott so. Weil sie immer nur gehört hat, du musst, bis sie nicht mehr gewusst hat, wo sie irgendwie hergehört. So viele Forderungen, so viele Ansprüche. Dabei war Michal eine Prinzessin gewesen und ist so behandelt worden. Und angefangen hat eigentlich alles mit der Minderwertigkeit von dem Vater. Und das Traurige ist ihre Geschichte, die wiederholt sich ja bis heute immer und immer um mich. Nicht nur in Familien, sondern oft auch in Gemeinden. Weil immer um ihn aufsteht und sagt, hey, das ist jetzt wichtig in deinem Glaubensleben. Befreiung ist wichtig. Und er betet man, dass man frei wird von Dämonen und nicht mehr, dass wir Gottes Kinder sind und dass wir ihm geborgen sind. Dass es irgendwie um einen liebenden Vater geht. 90% aller Seelsorge hat etwas mit deinem Vater zu tun. Und 10% damit, dass Leute keine eigene Beziehung zu Gott haben, sondern sagen, bete du für mich. Ich höre immer um die Leute, die sagen, ich kann nicht beten, so, einfach so. So wie es Israel dann zu Mose gesehen hat, wo er nämlich vom Berg Sinai zurückgekommen ist, hieß, dass sein Angesicht glänzt hat. Aber da sieht das Volk zu ihm, wir möchten nicht mit Gott reden. Mose redet du für uns mit ihm. Und so ist wie ein Fluch über sich gekommen. Gott möchte mit jedem Einzelnen eine ganz persönliche Beziehung haben. Gott wollte, dass du heil wirst, dass du ihm begegnest. Aber wir alle sind prägt von unseren Vätern und von unseren Müttern, die eben nicht so sind wie der himmlische Vater. Und darum ist meine nächste Frage, ja, wie ist denn der Vater im Himmel? Wir sind ja von Geburt an sehr hilflos. Wir schreien und füllen die Windeln. Das ist einmal auf alles, oder? Aber als Vater bin ich dann so fasziniert gewesen, von diesem Kleinen. Und es war für mich so etwas total anderes, ein eigenes Kind in den Armen zu haben. Und ich habe das Gefühl gar nicht beschreiben, gell, Simeon und Raffi. Ihr wisst, wie das ist. Es hat mich so tief berührt, Vater zu werden. Und es war irgendwie das süßeste Baby der ganzen Welt. Wenn ich von neuem geboren würde, dann gehöre ich ihm, dann bin ich sein Kind. Und jeder ist für ihn so wertvoll, so einmalig, so kostbar, dass er sich sogar tätowieren lässt in seine Hand. Gell, Pat, du hast deiner zwei da auch, glaube ich, draufgeschrieben. Er hat sich tätowieren lassen, seinen Namen in seine Hand schreiben, steht im Jesaja 49, 16. Für ihn ist es nicht so, vorne spielt Musik und du bist da irgendwo hier. Nein, du gehörst ihm. Und er rollt dir sogar den roten Teppich aus, wenn du zu ihm kommst. Immer. Die Tür zu ihm ist zu jeder Zeit weit geöffnet. Du darfst zu jeder Zeit zu ihm kommen, an sein Herz. Und einfach Zeit mit ihm verbringen und bei ihm sein. Und wisst ihr, da gibt es nichts Religiöses, was du musst erfüllen musst. Und ich glaube nicht, dass es das ist, was wir suchen. Wir hier in dieser Welt, ja, manchmal so wie ein satt genug davon, wie ein Hamburger zum Kotzen. Weißt du, die Schnellfood-Ketten, schnell etwas rein, dass etwas drin ist im Bauch. Schnellfood-Versorgung. Das ist doch nicht das, was wir suchen. Was wir suchen, das ist die Nähe zum Vater, Geborgenheit. Einfach bei ihm dürfen sein. Wisst ihr, ein kleines Kind versteht die Mutter schon sehr früh. Es hört schon ihre liebliche Stimme, schon lange im Bauch. Es spürt die verliebten Blicke und Gedanken, die sie hat. Berührungen im Bauch. Gott will unsere Blockaden wegnehmen. Er will uns sein Vaterherz spüren lassen. Und wir dürfen bei Jesus wie Maria einfach zu Füßen sitzen und ihm zuhören. Und er lehrt uns. Aber nicht seine Lehre ist schlussendlich das Wichtigste, sondern zu wandeln mit ihm, zu leben mit ihm. Man kann nicht genug nachsehen bei dir, Jesus, die Sehnsucht. Gott geht es immer und immer um die Liebe. Dass ich in ihm bin und er in mir. Es gibt so ein altes Lied, das wir früher eben noch gesungen haben. Er ist mein und ich bin sein und Liebe hüllt mich ein. Und das ist das, was ich jedem immer um mich wünsche, dass er die Vaternähe erleben kann in Gottes Gegenwart. Er ist mein und ich bin sein. Und Liebe hüllt mich ein. Aber was hat es geprägt? Vielen geht es wieder Michael. Ein Beispiel im Geo, das ich mal gelesen habe, das hat mich sehr berührt. Das ist das von Ernest Hemingway und seinem Sohn Gregory. Da war das Bild drin. Was fühlt ihr, wenn ihr das Bild seht? Ich habe das Bild lang betrachtet und es drückt irgendwie viel Vaterschaft aus. Aber der Schein trügt. Dieser Bub hat ein sehr angespanntes Verhältnis zu seinem Vater. Weil der Ernest Hemingway sich eine Tochter gewünscht hat und keinen Sohn. Und der Bub schreibt später ein Buch über seinen Vater. Er war der dritte Sohn von Ernest Hemingway und der zweite von der Mutter Pauline Hemingway. Und er kam mit einem Kaiserschnitt zur Welt. Und dann war das medizinisch so, dass man nicht mehr als zwei Kinder hätte sollen haben. Heute ist es nicht mehr ganz so, aber dann war es so. Und Pauline, die ihren Mann nach einer Affäre geheiratet hat, hat gewusst, dass ihr Mann sich eine Tochter wünscht, weil er schon zwei Söhne hatte. Und so hat sie gedacht, um damit den Mann bei sich zu haben, was sie gern hatte, hat sie schon gedacht, hoffentlich ist es ein Mädchen. Und ich stelle mir vor, wie der kleine Embryo im Bauch von seiner Mutter durch die Nabelschnur so einen Adrenalinschub nach dem anderen bekommt, wie ein Schrei aus ihrem Herz. Mögest du nur ein Mädchen sein? So wird eine wunderbare Symbiose zwischen Mutter und Kind bereits schon im Mutterleib geimpft mit einer Art Ablehnung. Du bist nicht willkommen als Bub, sondern als Mädchen. Und dann kommt der Gregory zur Welt und mit 10 Jahren hat er angefangen, Frauenkleider anzulegen. Mit 10 Jahren hat er angefangen, seine Identität zu verleugnen. Weil er all die Ablehnung nicht mehr ausgehalten hat. Weil er das Gefühl hatte, ich bin nur willkommen als Mädchen. Und mit 65 hat er sich noch eine Geschlechtsumwandlung machen lassen. Und mit 69 ist er gestorben, manisch depressiv, in einem Frauengefängnis als Gloria Hemingway. Und liebe Gemeinde, so Geschichten, die zerreissen doch einmal das Herz. Und dann heisst es, ja, werdet voll Geistes. Du musst nur von Herzen Gott gern haben, um fröhlich zu werden. Gott will, dass du fröhlich bist. Und dann werden Witze erzählt und das Innere wird irgendwie überdeckt. Aber die Bibel sieht, es gibt auch ein Betrübtsein, ein Traurigsein vor Gott. Eine Traurigkeit, die Gott manchmal zulässt, um uns vorzubereiten, um ihn wirklich zu verstehen. Wir haben so vieles falsches Evangelium gehört. Wisst ihr, so ein Happy Evangelium. Du musst nur kräftig glauben. Dann segnet dich Gott. Du wirst nicht krank sein. Du wirst zu jeder Zeit fröhlich sein. Fröhlich, fröhlich, immer fröhlich. Alle Tage Sonnenschein. Aber die Bibel sieht von Jesus so, er war ein Mann der Schmerzen, der Gehorsam lernte in dem, was er litt. Da war nicht immer nur Freude. Manchmal möchte Gott auch, dass wir ihn ganz neu sehen. Michael hat die Botschaft empfangen in ihrem Herz. Du bist doch nur ein Spielball von den Männern. Du bist nicht wirklich geliebt und angenommen. Oder Gregory hat gehört, du hast das falsche Geschlecht. Ich habe eine Frau kennt, die ist von klein auf Böhmuhe gestiegen. Bei Schlägerien war sie immer dabei gewesen, um ihrem Vater zu zeigen, ich bin der Sohn, den du dir gewünscht hast. Beacht mich doch bitte auch. Wie viel begegnen wir Menschen mit tiefer Unsicherheit, mit Minderwertigkeit? Und ich frage mich dann, wo echt das alles herkommt. Menschen, die schon im Mutterleib Ablehnung erfahren haben, die gehen oft so ängstlich durch die Welt durch. Einige schreien so raus. Aber die meisten sagen schon als Baby, oh, ich will dir nicht viel Mühe machen. Ich mache mich ganz klein. Ich nehme nicht viel Platz ein in deinem Leben. Ich wollte dich doch nicht stören. Sie entschuldigen sich fast für alles. Entschuldigung, dass ich lebe. Dass ich deine Pläne durchkreuzt habe. Oder sie sind immer am Kämpfen. Aber sie fragen immer, liebt mich mein Vater wirklich? Ist Gott ein guter Vater? Bedeute ich ihm wirklich etwas? Ich bin doch so schlecht. Und die Ablehnung greift auch noch, wenn wir Christen schon, vielleicht schon lange Christen sind. Im gleichen Geo ist dann von der Vaterschaft gestanden, Väter prägen ihre Kinder sehr viel stärker als bislang angenommen. Auch deren Gefühlsleben. Kinder, die ohne Vaterfigur aufwachsen, kommen oft generell schlecht zurecht im Leben. Gute Väter können Kinder stark machen fürs ganze Leben. Sind sie jedoch zu dominant, entstehen gerade in Beziehung zu Söhnen häufig Konflikte, die sich bis ins hohe Alter fortsetzen. Und liebe Gemeinde, es gibt einen Weg, den inneren Kampf loszulassen. Im Alten Testament schreibt Gott seiner Gebot auf Stehtafeln. Aber in Jesaja 64, 7 schreibt er, aber nun Herr, du bist doch unser Vater. Wir sind Ton. Du bist der Töpfer. Wir sind deiner Hände Werk. Die Bibel sagt hier, du bist wie Ton. Am Anfang ist der Ton ganz weich, da kann man ihn formen, da kann man noch so reindrücken. Ohne, dass der Ton zerbricht. Aber wenn der Ton hart geworden ist, dann wirst du den Abdruck nicht mehr los. Ohne, dass eben das Geschirr oder das Tongefäß zerbricht. Und in unserem Leben ist es oft wie, so wie beim Ton, dass der Eindruck, der vielleicht schon vom Embryo schon bekommen hat, in uns drin ist, dass der hart geworden ist und dass er sich immer mehr verkrustet. Denn sie ja manchmal gegen uns so richtig harte Leute, aber innen sind sie so weich. Und darum heißt es in Hesekiel 36, Vers 26 so schön: Der Herr will in unser Herz hineingreifen und das steinere Herz herausnehmen und uns ein fleischernes Herz geben. Und im Neuen Testament steht, geschrieben nicht mit Tinte, sondern mit dem Geist des lebendigen Gottes, nicht auf steinerne Tafeln, sondern auf fleischerne Tafeln, nämlich euer Herz. Gott konzentriert sich nicht auf das Äußere, sondern auf unser Herz. Und das, was innen drin ist, da will er uns dienen. Dort wirkt er mit seinem Geist von der Annahme und von der Adoption. Und er sieht, ich komme in dein Leben rein und ich rede gute Worte über dich. Und ich sage dir, du bist willkommen. Bei mir bist du angenommen, bist du geliebt. Und ich bin kein Computerfreak, aber erst wenig, wenn das Betriebssystem nicht stimmt. Dann ist jedes Programm, das du drauf aufspielst, nutzlos. Weil das Grundsystem muss stimmen. Und darum sieht Jesus, wer sein Haus auf Sand baut, baut vergeblich. Bau dein Haus auf den Fels. Und das Fundament müssen wir nicht mehr selber bauen. Das hat Jesus bereits gelegt. Er sieht einmal, einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist, Jesus Christus. Und wisst ihr, das Fundament ist so etwas Wichtiges. Und wenn du siehst, ich bin abgelehnt, ich bin nicht willkommen, dann wirst du immer mehr zu dem, was du siehst. Wenn dir im Kindergarten gesehen wird, du kannst nicht gut Fußball spielen, du bist doch gar kein rechter Bub oder so, dann denkst du, ja, ich hätte vielleicht ein Mädchen sein sollen. Und so geht es immer um Sachen im Leben, die dir sagen, du bist nicht gut so, du bist nicht willkommen. Aber Gott möchte dir ein neues Fundament geben. Ein neues Herz ist sogar. Und das fängt oft da an, wo wir aufhören, ein Happy-Evangelium zu spielen, wo wir anfangen, in die innersten Sachen von unserem Leben hineinzulassen. Der Paulus sieht so schön in Apostelgeschichte 17, er ist nicht fern von einem jeden unter uns, denn in ihm leben, weben und sind wir. Bin ich in ihm geborgen, lebe ich aus ihm, oh, ich wünsche mir das so für uns, dass wir die Geborgenheit vom Vater Gott erleben dürfen. Und wenn du glaubst, dass dich die Eltern und irgendwelche Menschen prägt haben, dann bist du davon abhängig. Und das stimmt auf der einen Seite noch. Aber Gott hat dich jetzt da eingerufen. Die Bibel sagt, dass er dich von Grundlegung der Welt wählen hat. Und das ist die Wahrheit. Und die Wahrheit muss unbedingt in unser Herz hineinkommen. Und dazu möchte ich mit uns noch den Psalm 139 lesen. Und es wäre schön, wenn Frauen anfangen und Männer nachher, ich habe es immer schwarz-weiß gemacht, wenn ihr könntet anfangen lesen, als, ja, fangen wir Männer an und nachher das Weisse für die Frauen. Ist gut. Ein Lied, Davids: Herr, du durchschaust mich, du kennst mich durch und durch. Ob ich gehe oder liege, du siehst mich, mein ganzes Leben ist dir vertraut.
Schon bevor ich rede, weißt du, was ich sagen will.
Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine schützende Hand über mir. Wie könnte ich mich dir entziehen? Wohin könnte ich fliehen, ohne dass du mich siehst?
Stiege ich in den Himmel hinauf,
Eile ich dorthin, wo die Sonne aufgeht, oder versteckte ich mich im äußersten Westen, wo sie untergeht? Wünschte ich mir, völlige Dunkelheit soll mich umhüllen, das Licht um mich her soll zur Nacht werden.
Für mich ist auch das Dunkel nicht finster. Die Nacht scheint so hell wie der Tag und die Finsternis so strahlend wie das Licht.
Du hast mich geschaffen, meinen Körper und meine Seele, Leib, meine Mutter, hast du mich gebildet.
Herr, ich danke dir dafür, dass du mich so wunderbar und einzigartig gemacht hast. Großartig ist alles, was du geschaffen hast. Das erkenne ich.
Schon als ich im Verborgenen Gestalt annahm, unsichtbar noch, kunstvoll gebildet im Leibe meiner Mutter, da war ich dir dennoch nicht verborgen. Ja, hier steht, mein Gebet, meine Grundform ist schon vorher gewesen, vor dir. Gott hat dich bereits schon im Embryostadium gesehen. Und er hat schon dann gerufen, komm ins Leben. Du gehörst mir und du bist gewollt. Und darum möchte ich noch mit uns beten. Wir neigen uns dazu. Beten wir doch mit. Vater, ich preise dich, dass jedes, was hier ist, von dir gewollt ist. Du siehst in deinem Wort einmal, ihr habt so viele Zuchtmeister, zehntausende Zuchtmeister, aber wenig Väter. Und himmlischer Vater, ich spreche jetzt einfach deiner guten Wort über jedes Einzelne hier aus. Und ich spreche stellvertretend all die falschen Worte und Bereiche, die über uns ausgesprochen sind worden, wie du bist nichts, du kannst nichts. Spreche ich uns frei. In deinem Namen, Jesus. Und ich erkläre sie als ungültig. In deinem Namen. All die negativen Worte, die ausgesprochen wurden, schon im Mutterleib, in deiner Kindheit, ja, aus dir wird doch nichts. Ich erkläre sie jetzt einfach im Namen von Jesus als ungültig. Alles, was der Feind versucht hat, deinen guten Plan zu zerstören. Den Sinn von deinem Leben und deine Bestimmung von deinem Leben zu verändern. Danke, dass wir bei dir wirklich geliebt sind, Vater. Danke, dass du den roten Teppich immer um uns rollst für uns. Und dass wir bei dir zu jeder Tages- und Nachtzeit willkommen sind. Amen. Und wenn wir jetzt nochmal singen und den Namen Jesus gross machen, dann möchte ich, dass du versuchst, mit Gott zu reden und einfach auf ihn zu hören. Und Gott wird zu dir reden. Er redet nämlich nicht nur von hier vorne zu uns. Er wird Worte in dein Herz hineingeben und entscheidet dich einfach, Gottes Wahrheit zu empfangen. Wir haben so viele Probleme mit Ablehnung. Aber wenn wir so überlegen, dass kein Mensch ist wie der andere, nicht einmal der Fingerabdruck von dir, von einem anderen ist gleich. Jeder ist anders. Aber Jesus versucht ist worden, hat er ihn gefragt, soll er dem Kaiser Steuern zahlen? Und er sieht, zeig mir ein Geldstück. Und er fragt, welches Bildnis ist denn drauf? Und das ist die Frage, von welchem Bild bin ich geprägt? Bin ich geprägt vom Gott, dem liebenden Vater, oder von irgendeinem anderen Bild? Du bist etwas Besonderes. Und das meine ich nicht einfach nur so als Floskel. Du bist etwas Besonderes. Du kannst dich entscheiden, auch zu vergeben. Das ist so wichtig. In dem Augenblick, wo wir sagen, nicht was andere gemacht haben, ist entscheidend, sondern das, was ich mache. Da bekommen wir auch die Herrschaft zurück in unser Leben. Da bin ich nicht mehr ein Spielball von meinen Gefühlen. Mal fühle ich mich angenommen bei Gott und akzeptiert und ein anderes Mal um mich nicht. Mal ist Gott mein Vater und er ist hier um mich weit weg. Gott will, dass die tiefe Unsicherheit, dass deine Zerrissenheit innen drin, dass die aufhört. Und wir fangen neu an zu werden, neu zu werden. Das ist das, worum es Gott geht. Red mit Gott, während wir das Lied singen. Sing zueinander ins Herz hinein. Vater, ich bitte dich jetzt um die Heilige Geist, dass er einfach jetzt über uns kommt. Amen.